Wir haben vor 2 Wochen bei uns in Esslingen einen Prediger gehabt, der immer auf sein Handy geguckt hat, während er gepredigt hat. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Es waren seine ganzen Notizen drauf. Ich habe gedacht, ich bleibe beim Papier, weil es weniger beunruhigend ist. Anstatt dass ihr meint, ich habe irgendein SMS zu beantworten, während ich hier vorne bin. Gut, beten wir miteinander. Himmlischer Vater, du kennst uns in- und auswendig. Du weißt, wer wir sind, was wir brauchen. Und du willst uns im Übermaß geben. Wir danken dir, dass du unter uns bist. Wir danken dir, dass du dein Wort gesalbt hast. Wir danken dir auch, dass du uns hilfst, zuzuhören und aufzunehmen, das, was uns weiterbringt. Und dir in dieser Welt dient und dich bekannter macht. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Vielleicht können wir den Text jetzt beamen. Es kommt aus Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis 14. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete mit sich selbst: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe dem Tempel den 10. Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Und wir lassen den letzten Teil noch ungelesen. Okay, wir lesen von 2 Wegen, 2 Versuchen, Gott zu begegnen. Der Weg des Pharisäers, den kennen wir. Das ist ein Holzweg, bringt uns nicht näher zu Gott. Dieses Selbstbewusstsein, mit dem er auftritt, was er alles tut, zitiert er, ist eine Selbsttäuschung. Ich muss schon sagen, er ist schon ein Parade-Christ in gewisser Hinsicht. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Ich habe noch nie 2-mal in einer Woche gefastet. Ich kämpfe auch regelmäßig damit, den 10. meines Einkommens, unseres Einkommens zu geben. Das geht nicht so leicht von der Hand. Naja, vielleicht denkt ihr, da ist ja schließlich Schotte. Ich weiß nicht. Aber ich vermute, dass auch andere Nationalitäten ihre Schwierigkeiten damit haben. Aber das, was er sagt, ist kein Gebet. Steht in verschiedenen Übersetzungen verschieden. Aber im Grunde heißt das am Ende von Vers 11, am Anfang von Vers 11, er betete mit sich selbst. Er wollte ja zu Gott beten, aber es gelang ihm nicht. Er war zu sehr von sich und seinen Errungenschaften und seiner Leistung eingenommen. Wir haben ein Bild von diesem Vorgang. Das ist Schnorr von Karlsfeld, ein bekannter religiöser Maler des 19. Jahrhunderts. Es mutet uns etwas fremdartig an, wie wir das uns anschauen, aber ich glaube, der Text ist nicht so fremdartig. Ich glaube, das ist uns sehr nahe eigentlich, weil wir ja doch mit diesen Problemen kämpfen, mit diesen Vorstellungen, die wir haben, wie wir Gott begegnen sollen. Und was wir uns vormachen und wie wir uns selbst täuschen. Vielleicht habe ich diesen Text ausgewählt, weil es mir persönlich so viel sagt, weil ich persönlich so viel damit zu kämpfen gehabt habe. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Zwar nicht bei den Baptisten, aber irgendwie ist das mir doch eingetrichtert worden, unbewusst. Du musst was leisten, wenn du zu Gott kommen sollst. Du musst, wenn du Gott nahe sein willst, musst du dies oder jenes, du musst in den Gottesdienst gehen, musst du deinen Zehnten geben, musst du dich bereit erklären, mitzuarbeiten, musst du dies oder jenes und so weiter und so fort. Genau wie es in dem Lied am Anfang gesungen worden ist. Wir haben diese Vorstellungen, dass wir viel in uns verändern müssen, ehe wir eigentlich Gott annehmbar werden. Wir sind voller Selbsterrettungsprojekte. Vielleicht können wir das nächste Bild haben jetzt. Ich hoffe, dass es das Richtige ist. Tim Keller ist ein Pastor in New York City. Da steht eine Gemeinde vor, der sehr rasant wächst. Redeemer heißt das. Und er hat dieses Buch vor ein paar Jahren geschrieben. Auch als Gegenmedizin zur neuen Atheismuswelle hat er einfach vernünftige Argumente für Gott gebracht. Und eine Sache, die er da drin erwähnt, ist eben, wie Menschen gerne sich selber erretten wollen. Wir haben lauter kleine Selbsterrettungsprojekte. Und das kann das Verschiedenste sein, die verschiedensten Formen annehmen. Es kann zum Beispiel ein grüner Lebensstil sein. Wir haben kein Auto, wir sind da selbst, ganz selbstgerecht. Wir haben kein Auto, wir fahren überall hin mit den Öffentlichen, wir versuchen nicht so oft zu fliegen und so. Und deswegen sind wir gut. Ja. Oder es kann einfach cool sein, ja? Dass man so ein bestimmtes Erscheinungsbild weitergibt. Jedenfalls möchte ich euch, es gibt noch keine deutsche Übersetzung von dem Buch, leider. Deswegen habe ich ein englisches Bild da. The Reason for God. Schulenglisch ist sehr weit verbreitet hier und als Englischlehrer muss ich kurz Reklame machen für meine Sprache. Nicht mit ganz reinem Gewissen. Aber wir haben nur nebenbei ganz komische Vorstellungen von einer Sprache erlernen. Ja? Es ist nicht notwendig, dass wir alle so fließend die Zielsprache sprechen. Aber es ist sehr nützlich mit der englischen Sprache, wenn man lernt, sie zu lesen. Ich möchte euch alle wirklich ermutigen, zu solchen Büchern zu greifen, obwohl das am Anfang vielleicht furchtbar schwierig wird. Und einfach probieren, weil vieles nicht ins Deutsche übersetzt wird, was sehr hilfreich wäre. Und man kommt übers Internet an alle möglichen Bücher ran, christliche Bücher, gute Bücher, sehr leicht zu bekommen. Und es wäre von Nutzen, das aufzufrischen. Gebe ich weiter. Vielleicht nicht ganz so ein geistlicher Ratschlag, aber vielleicht doch. Damit will ich nicht weiter diesen Imperialismus der englischen Sprache ausbauen. Nur, es geht darum, dass das Wissen und die Gedankengänge in dem ganzen Leib Christi weltweit auch zu uns kommen, trotz Sprachbarriere. Okay. Ein anderes Beispiel für ein Selbsterrettungsprojekt. Das nächste Bild bitte. Leider gar nicht lesbar. Ich lese sehr viele Krimis. Weiß nicht, ob es noch jemand da ist, der das beichten möchte heute Morgen, aber ich verschlinge Bücher. Nicht immer die ganz Intellektuellen, wie Franz angedeutet hat. Und eine Lieblingsserie von mir ist von Lee Child. Es handelt von einem ehemaligen amerikanischen Militärpolizist, der Reacher heißt. Bekannt? Gar nicht bekannt. Okay. Das ist der Übermensch. Wahnsinnig intelligent, gut aussehend, weiß sich immer zurechtzufinden. Nur er hat verschiedene Schwächen. Er geht ungern Bindungen ein. Er wandert durch die Vereinigten Staaten von Ort zu Ort. Hat gar kein Gepäck dabei, höchstens seine Zahnbürste. Und er gerät natürlich in verschiedene Abenteuer. Er weiß immer, wie er zu handeln hat. Er hat in ihm drin hat also sein eigenes Selbsterrettungsprojekt aufgebaut. Er weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und er handelt auch danach. Dass das manchmal sehr gewalttätiges Handeln wird und ein Ausüben von seinem Gerechtigkeitssinn, um Hilflosen zu helfen, naja, ist ein bisschen zweifelhaft. Aber ich lese die Bücher sehr gern. Und hier haben wir ein Beispiel davon. Der wird sogar als Erretter dargestellt hier auf diesem T-Shirt. Wenn ihr das lesen könnt, da steht, What would Reacher do? Bekannt ist vielleicht, What would Jesus do? Auf den kleinen Armbändern und so. Und der Vertreiber von diesen T-Shirts hat das umgeändert in What would Reacher do? Naja, es gibt verschiedene Selbsterrettungsprojekte, unter anderem unsere religiöse Selbsterrettungsprojekte, die wir uns zurecht denken und ausarbeiten. Geltung durch Leistung, der Weg des Pharisäers, Gott zu begegnen. In mir ist das wahnsinnig tief drin. Dieser Gedanke, dass man unbedingt anders werden muss, bis man gewisse Dinge tun darf in der Gemeinde. Der Gedanke, dass ich nicht in die Gemeindeleitung mitarbeiten darf, wenn ich dieses Problem noch habe. Wenn ich das nicht aus meinem Leben ausmerze. Der Gedanke, ich bete nicht genug. Das schlechte Gewissen. Der Gedanke, ich gebe nicht genug. Der Gedanke, ich gehe an diese ganzen Bettler auf der Maria-Hilfe-Straße einfach gedankenlos vorbei. Ich sollte eigentlich da was machen. Es sind zum Teil sehr gute Gedanken, aber sie halten uns nicht davor, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Schlimmer ist natürlich, wenn man sagt, ich gehe in die Mollergasse, ich gehe in die Gemeinde Essling. Deswegen gelte ich vor Gott. Ich gehe in die Gebetsversammlung. Deswegen hört er mich. Ich bin lieb zu meiner Frau. Deswegen gelte ich vor Gott. Und so weiter. Wir können jeder für uns die Liste verlängern. Schauen wir uns den Weg des Zöllners an, Gott zu begegnen. Sein Gebet trifft uns immer wieder, glaube ich. Gott, sei mir Sünder gnädig. Was sagt sein Gebet aus? Gott, erstens. Mit diesem Wort spricht das Gebet aus, du stehst über mir. Du hast Macht über Leben und Tod, auch das Recht, diese Macht auszuüben, wie es dir gut erscheint. Mir steht es gar nicht zu, dir vorzuschreiben, wie du handelst, weil zwischen uns einen Riesenunterschied gibt. Gott. Zweitens sagt das Gebet des Zöllners aus, ich bin Sünder. Eigentlich sollten wir Prediger immer damit anfangen, so wie bei den anonymen Alkoholikern, dazustehen, uns hinzustellen und sagen, mein Name ist David, ich bin Sünder. Nichts Besonderes. Das ist mein Wesen, sagt der Zöllner. Ich kann dir nichts vorweisen, was auf irgendeine Weise dich mir gegenüber positiv stimmen könnte. Genauso wie du über mir stehst, so bist du auch ganz anders als ich. Und auf deine Ebene komme ich nie. Deine Art, deine Herrlichkeit kann ich nie und nimmer erreichen. Drittens sagt das Gebet des Zöllners aus, sei mir gnädig. Das heißt, wenn mein Zustand je anders werden soll, dann liegt es an dir, ihn zu verändern. Sei mir gnädig, sühne du für mich, weil ich nicht fähig bin, durch Taten oder Gebete oder sonst irgendetwas für mich selbst zu sühnen. Es ist interessant, ich habe die Predigt schon einmal gegeben, nur habe ich das Dokument nicht mehr öffnen können am Anfang der Woche, als ich mich vorbereiten konnte, und musste das alles neu erarbeiten. Und ich war richtig sauer, jetzt geht so viel Zeit drauf. Aber es war gut, es war sehr gut. Unter anderem habe ich entdeckt, weil es so viel tolles Werkzeug jetzt im Internet gibt, um die Bibel zu studieren, so griechische Lexikon und so weiter und so fort, dass das Wort hier für in dieser Phrase, sei mir gnädig, das gleiche Wort ist wie Sühne, so wie später im ersten Johannesbrief geschrieben wird. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne, und das ist ein sehr verwandtes Wort mit dem Wort, das hier vorkommt, mit sei mir gnädig, für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Und der Erzähler dieser Geschichte, dieses Gleichnisses, wird genau das tun, ja. Er wird sühnen. Er erzählt von einem, der zu Gott betet, sühne du für mich. Und da ist der Ursprung, derjenige, der das erreicht hat. Jedenfalls, Gott macht mich gerecht, indem ich mich voll auf ihn verlasse. Meine Taten können seiner Gnade nicht kräftiger oder wirkungsvoller machen. Ich bin von ihm geliebt und angenommen, weil er mich lieben und annehmen will. Nicht, weil ich irgendwas tue. In Jesaja, Kapitel 55, Vers 7 steht, der Ruchlose soll seinen Weg verlassen und der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Der Gedanke da drin ist, dass der Schlimme, der Zöllner, sich verändern soll. Ja? Der soll Buße tun, indem er anders handelt. In dieser Erzählung hier in Lukas 18 gibt es absolut keine Andeutung, dass der Zöllner das tut. Vielleicht ist das euch auch aufgefallen. Es steht nur, er ist als Gerechter nach Hause gegangen. Es steht nicht, dass er seinen Beruf geändert hat, dass er einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Nichts steht da. Ich habe darüber ein bisschen nachgegrübelt. Warum denn? Es passt ja nicht zu dem Bild, was wir sonst aus der Schrift haben. Und ich glaube, dass Jesus hier uns auch ein bisschen Freiheit gibt, darüber nachzudenken, dass dieser Zöllner auch ein Mensch ist, der auf dem Weg ist. Der hat das Wichtigste begriffen. Er kann seine Errettung, er kann Gottes Gnade nicht verdienen. Er kommt zu Gott und sagt, sei mir Sünde gnädig. Das hat er begriffen. Das ist der Anfang. Aber dass er etwas in seinem Leben verändert, wie es hier im Jesaja steht, da steht noch nichts. Es kann sein, dass du in dieser Lage bist heute Morgen, dass du irgendwas begriffen hast, aber das ist der nächste Schritt noch nicht. Das ist jedenfalls bei mir in meinem Leben sehr oft vorgekommen, dass ich langsam vom Begriff gewesen bin. Und Gott rechnet das auch, er rechnet auch damit. Die unwahrscheinliche Geduld, die Gott zeigt, immer wieder mit den Menschen, wovon wir hören und erfahren in der Heiligen Schrift. Die lange, lange Zeitspannen, die vergehen im Leben von zum Beispiel Abraham oder Jakob, bis derjenige den nächsten Schritt tut. Soll uns wirklich Mut machen. Begreifen wir erst einmal das Wichtigste, dann kommen die nächsten Schritte. Interessant ist auch, dass Jesus den Pharisäer nicht ausdrücklich verdammt. Er sagt nur, er deutet nur an, dass er nicht als Gerechter nach Hause ging. Das ist auch einer, der noch auf dem Weg ist. Für ihn wird es natürlich schwieriger, weil er in einem geschlossenen Gedankensystem denkt. Er meint, er hat es schon verdient, von Gott beachtet zu werden durch sein Handeln. Aus dem System herauszukommen, das zerschlagen zu lassen, wird ihm schwerfallen. Aber er ist noch ein Mensch, der auf dem Weg ist. Das nächste Bild bitte. Das habe ich vergessen. Das müssen wir überspringen, den Sinatra. Ich wollte etwas über den I did it my way singen. Das ist ein typisches Beispiel von einem Selbsterrettungsprojekt. Ein Lied, das jedem Christen im Hals stecken bleiben soll. Okay, das nächste. Vielleicht kennt ihr diesen jungen Mann. Ich weiß nicht, wie alt ist er. Kennt irgendjemand den? Nein? Schade. David Crowder. Bitte im Internet nachschlagen. Wenn ihr euch für richtig gute Anbetungsmusik, vielleicht ein bisschen zu fetzig oder ein bisschen zu schnell und laut für manche, nicht jedermanns Geschmack, aber also wunderbare Anbetungsmusik, aber sehr aktuell. David Crowder hat ein Lied auf der letzten Platte, das heißt Oh Happiness, oh was für ein Glück, there's grace, enough for us and the whole human race. Es ist ein richtiges Poplied, es geht einem so durch den Kopf. Es gibt die Gnade, genug für uns und für die ganze Menschheit. Das ist auch für Pharisäer. Auch für jemand, der voll davon überzeugt ist, gut zu sein. Diese Gnade erreicht ihn. Diese Erzählung, und ich muss aufpassen, ich freue mich sehr, dass es eine Uhr dort gibt. Ich werde mich beeilen. Diese Geschichte ist eine sehr raffinierte Falle. Franz hat es schon angedeutet, ich lese sehr gern. Und für mich, diese Gleichnisse sind oft Juwelen, so literarisch gesehen. Sind von einer Einfachheit und Cleverness unwahrscheinlich. Warum ist das eine Falle? Okay, die Geschichte ist ja bekannt. Es predigt einer über diese Geschichte, diese Erzählung. Und am Ende der Predigt betet er am Schluss. Oh Herr, wir danken dir, dass wir nicht so sind wie der Pharisäer. Ja. Irgendwas ist da daneben gegangen. Aber es findet so eine Regression statt, weil wenn ich die Geschichte von diesem Beter höre, ist meine Reaktion, freue ich mich, dass ich nicht wie er bin. Und so geht das weiter. Du kommst nicht daraus heraus. Du bist drin, gefangen. Es geht nicht anders. Es sei denn, du gehst den Weg des Zöllners. Und du sagst, ich vergleiche mich nicht mehr mit irgendwem. Steh da vor Gott und bin Sünder. Und brauch seine Gnade. Alle, die hier sitzen, genauso. Die auf der Straße sind, in dem Haus wohnen. Sie brauchen es auch. Und wir sind da alle in dem Sinne auf einer Ebene mit Gott, vor Gott. Am Schluss, der letzte Vers. Ist interessant. Ist das vielleicht das nächste Bild? Ja. Denn wer sich selber erhöht, wird erniedrigt. Selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist der Ausweg. Klingt arg. Erniedrige dich. Nein, wir bringen da eine ganze Menge Gepäck mit, kulturell und so weiter. Was heißt das aber? Wenn du dich erhöhst, sagt Jesus, wirst du erniedrigt werden. Es wird irgendeine Kraft kommen und dich erniedrigen. Wenn wir uns als Gemeinde, uns als moralische Instanz profilieren wollen, ja? Wenn wir vergessen, was tief innen drin ist, dass wir Sünder sind, dann werden wir erniedrigt. Von einer Kraft, irgendeine Kraft wird so in die Situation hineinwirken, eine gesellschaftliche, eine philosophische, eine religiöse sogar. Irgendwas wird da geschehen und die Erniedrigung erfolgt. Ich glaube, das ist mehrmals, dutzende Male in der Kirchengeschichte geschehen. Wir haben, vielleicht können wir das in etwas gewagtere Bild, ich habe das aus dem Standard genommen, sehen. Das ist ein völliges Missverständnis des Evangeliums natürlich, aber das ist die Erniedrigung, die in diesen Tagen stattfindet in unserem Land, wo die Kirche zwangsweise durch das Zölibat und so weiter als moralische Autorität irgendwie sich hinstellt. Sie erhöht sich in dem Maße. Anstatt zu sagen, wir sind Sünder, auch das sagen auch viele Priester, ich möchte sie nicht kritisieren, aber es ist nur schade, dass oft der Eindruck entsteht, und irgendwas verloren geht dabei. Natürlich, dass Jesus sich am Kreuz wegdreht, das ist ein völliger Blödsinn. Ja? Gerade jetzt würde er sich diesen Menschen zuwenden, die gesündigt haben. Wie mache ich das persönlich, dass ich mich nicht erhöhe? Ich schaue, dass ich Freunde habe, vielleicht einen, zwei Freunde, mit denen ich gründlich und ehrlich und offen rede, privat rede. Und ich beichte ihnen, was meine größten Probleme sind, was mich immer wieder auf die Nase fallen lässt. Sehr wichtig, dass diese Personen vertrauenswürdig sind und nicht weiter reden. Das muss unter uns bleiben. Und dann beten wir miteinander. Ich glaube, das ist es, was Johannes beschreibt als im Licht wandeln. Wir machen uns nichts vor. Die Wahrheit, wenn wir uns erholen, wird zur Lüge. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Die gute Nachricht wird auch eine schlechte Nachricht, wenn wir uns erhöhen. Ich glaube, ein anderer Aspekt von dieser Selbsterhöhung der Gemeinden und der Kirche ist, wir wollen den anderen sagen, sie haben ein Gesetz zu befolgen, dass sie gar nicht einhalten können, weil sie Jesus noch nicht begegnet sind. Viele Debatten, die unter Christen stattfinden, bewegen sich in diese Richtung. Wir vergessen da irgendwas, glaube ich. Ich komme zum Schluss jetzt. Erniedrige dich, du wirst erhöht werden. Das ist das Spiegelbild davon. Wenn ich mich erniedrige, dann werde ich erhöht. Okay, was heißt das? Wie Jakobus sagt, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. In Lukas 24, ganz am Ende des Evangeliums, gibt Jesus das Befehl, dass die Jünger in der Stadt bleiben sollen, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Aus der Höhe kommt der Heilige Geist, der uns heiligt und weiterführt und unser Beistand ist. Wenn wir uns erniedrigen, erleben wir, dass wir durch eine andere Kraft in die Höhe gehoben werden. Wir machen die nächsten Schritte. Wir gehen weiter. Wir lernen, was tatsächlich Heiligung bedeutet, ein heiliges Leben zu führen. Diese Kraft aus der Höhe. Ich bete, dass es für mich und für euch in Erinnerung an diese fantastische Geschichte immer wieder groß wird und immer wieder zur Realität wird. Danke.